Herzlich willkommen an diesem sonnigen Sonntag zur ersten Lesung am letzten Tag des Sprachsalz-Festivals. Ich möchte mich als erstes im Namen des gesamten Teams nochmal entschuldigen, dass die Lesung um 12 Uhr ausgefallen ist. Antonia Baum war eben erkrankt, die haben versucht, so gut als möglich zu kommunizieren. Falls jemand trotzdem kam und leider warten musste, Entschuldigung dafür. Erste Lesung heute Nachmittag, Kedulu. Wenn Teilnehmer eines Literaturfestivals im Feuilleton besprochen werden, ist das normal. Wenn sie allerdings auch noch auf YouTube-Kanälen von Teenagern besprochen werden, dann ist etwas Besonderes passiert. Kedulu hat diesen Spagat geschafft mit ihrem Buch Im Jahr des Affen, ein All-Age-Roman, der den Leser und die Leserin in eine hochinteressante Welt eintauchen lässt, von der man viel zu wenig weiß. Zum Beispiel chinesisches Essen. Beim Lesen des Romans von Kedulu bekommt man nicht nur unweigerlich Hunger, sondern es gibt auch ganz interessante Fakten über die chinesische Küche. Nicht nur, dass die chinesische Küche innerhalb Chinas in unterschiedlichen Küchen unterteilt wird, wie die Zhuan-Küche, die Xiang-Küche oder die kantonesische Yue-Küche, entschuldigen Sie meine Aussprache, sondern die chinesische Küche passt sich auch immer dem Land an, in dem sie gekocht wird. So ist es in Österreich zum Beispiel besonders süß, das chinesische Essen, und hat besonders viele panierte Gerichte. Dass man in Hall nicht nur als Chinese ein Schnitzel essen gehen kann, sondern sogar zum Chinesen ein Schnitzel essen gehen kann, ist noch einmal eine lokale Besonderheit. Das wichtigste panierte Gericht, denke ich, in Österreich ist und bleibt eben auch dieses Schnitzel. Und auch in Kedulus Roman gibt es eine Schnitzelszene. Und mit dieser beginnt auch die Lesung. Viel Vergnügen, einen herzlichen Applaus für Kedulu. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal an Herrn Boris Schön für die schöne Einführung. Ich beginne wirklich mit der Schnitzelszene. So nennen wir sie verlagsintern und Sie werden auch nachher wissen, warum diese Szene die Schnitzelszene ist. Ich denke mir, dass die meisten von Ihnen das Buch nicht kennen. Deswegen möchte ich kurz Ihnen erzählen, worum es geht. Und zwar geht es im Jahr des Affen um die 16-jährige Minnie. Die lebt mit ihrem Vater in einer westfälischen Kleinstadt, und zwar Herford, in den 90er Jahren. Und Minnie hat sehr viele Parallelen zu mir, jedenfalls biografische, obwohl ich betonen muss, dass dieser Roman keine Autobiografie ist, sondern wirklich ein Roman. Minnie ist in Vietnam geboren worden, das wurde ich auch. Sie ist chinesischer Abstammung, ich bin auch Chinesin. Und sie ist damals nach dem Vietnamkrieg als sogenannte Boat People geflohen. Der Begriff sagt Ihnen wahrscheinlich noch was. Damals kam der Begriff auf von diesen Boat People, die auf kleinen Fischerbooten übers Meer zuhauf fliehen aus Vietnam. Der Vater betreibt ein China-Restaurant in Herford und Minnie, obwohl sie anders aussieht, führt eigentlich ein ganz normales deutsches Teenagerleben. Sie geht in die Disco, sie hat deutsche Freunde und sie will eigentlich nicht anders sein. Das, was sie eigentlich sein will, ist normal zu sein. Und deswegen hat sie sich auch nie mit ihrer Vergangenheit beschäftigt. Dazu muss man sagen, dass sie schon in sehr jungem Alter geflohen ist, mit 3 Jahren. Sie hat keine Erinnerung mehr an die Flucht und an die Kriegszeit. Und in dieser Geschichte muss sie sich aber wieder mit ihrer Herkunft und ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Und zwar erstens, weil der Vater einen Herzinfarkt bekommt. Minnie muss im China-Restaurant einspringen. Sie lernt dabei die 2 chinesischen Angestellten Bao und Ling besser kennen. Und zweitens kommt Onkel Wu zu Besuch. Onkel Wu ist der ältere Bruder des Vaters und der kommt aus Australien. In Australien gibt es sehr viele Chinesen. Die leben da in einer sehr großen chinesischen Community und bewahren sich ihre Tradition. Und Onkel Wu ist auch sehr traditionell chinesisch Und weil Mini mit ihrem Vater relativ isoliert in Herford lebt, kann sie nicht mehr so gut Chinesisch sprechen und kann nicht mehr wirklich mit Stäbchen essen und so weiter. Und dafür tadelt er sie. Onkel Wu ist auch jemand, der so die ganze Vergangenheit wieder aufwühlt. Darum geht es in dieser Geschichte. Und in der Schnitzelszene, die ich jetzt lese, da sind wir an der Stelle, wo der Vater wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und an dem Tag vorher haben sie Onkel Wu vom Flughafen abgeholt. Jetzt sitzen sie morgens da und fragen sich, was sie frühstücken sollen. Der Vater frühstückt nicht, weil er immer sofort ins Restaurant geht. Mini hat auch keine Zeit, vor der Schule zu frühstücken. Und Onkel Wu schlägt vor, Dim Sum essen zu gehen. Aber sind so chinesische Spezialitäten in so kleinen Bambuskörben. Das gibt es natürlich nicht in so einer kleinen Stadt in den 90er Jahren. Und die drei beschließen jetzt, in ein feines deutsches Kaffee-Restaurant zu gehen. Mein Vater schien sich über Onkel Wus Ausführung zu freuen, denn er hatte plötzlich die Spendierhosen an. Er erhob sich vom Sofa und sagte, gehen wir zum Klingenthal-Restaurant. Das war ein vornehmes Kaffee-Restaurant in der obersten Etage des großen Kleidergeschäfts in der Innenstadt. Wir setzten uns ans Fenster. Von hier aus hatte man einen schönen Ausblick. Auch die Tische sahen interessant aus. Unter den dicken Glasplatten lagen Weizenbüschel. Onkel Wu schaute in die Karte, obwohl er nichts verstand. Ich sollte Onkel Wu die Speisen übersetzen. Ich sagte, es gebe Brötchen und Croissants, aber davon wollte er nichts wissen. Er blätterte weiter und fragte, was die Nummer 26 sei. Das interessierte ihn, weil am Rand ein lachendes Schwein abgebildet war. Ich sagte, Schweinefleisch mit frittierten Kartoffeln. Was ich meinte, war Schnitzel mit Pommes. Aber ich kannte das Wort für Schnitzel auf Chinesisch nicht. Ja, das wollte Onkel Wu nehmen. Am Nebentisch saßen zwei Damen. Die eine strich sich gerade mit einer eleganten Handbewegung Marmelade auf ihr Croissant. Beide schauten uns schon die ganze Zeit streng an. Onkel Wu wollte doch nicht wirklich um 9 Uhr morgens ein Schnitzel essen. Mein Vater sagte, er wolle auch das Schnitzel nehmen. Die Kellnerin verzog keine Miene, als mein Vater zweimal Schniesel bestellte. Eine Spinne. Die Kellnerin verzog keine Miene, als mein Vater zweimal Schniesel bestellte. Ich sagte, ich wolle ein Brötchen mit Marmelade haben. Mein Vater fragte nur, Marmelade? Wieso hast du nicht auch ein Schniesel bestellt? Er wusste anscheinend auch nicht, was Schnitzel auf Chinesisch hieß. Schon nach kurzer Zeit brachte die Kellnerin das Essen. Die anderen Gäste sahen uns jetzt erst recht an, manche verstohlen, manche unverhohlen. Es reichte nicht, dass drei Chinesen ohne Kontrabass in ein feines Café gingen. Sie mussten auch noch Schnitzel mit Pommes zum Frühstück bestellen. Beim Essen schwatzten mein Vater und Onkel Wu so laut, als seien sie auf einem chinesischen Bazar. Ihr Sprechen hob sich von dem leisen Gemurmel der anderen ab. Die beiden sprachen mit vollem Mund und einmal fiel Onkel Wu ein Stück vom angekauten Schnitzel auf den Teller. Ungerührt spießte er es auf und schob es sich wieder in den Mund. Wenn sie nicht sprachen, schmatzten sie laut. Ich sah die anderen Leute tuscheln. Ich dachte an den Küchengott und seine Scham. Wenn hier irgendwo ein großer Herd gestanden hätte, wäre ich hineingeklettert und hätte mich in Rauch aufgelöst. Weil hier kein Herd stand, schnitt ich lustlos in mein Brötchen. Wir waren Chinesen und blieben Chinesen. Das Gegenteil von feinen deutschen Damen. Ich starrte auf meinen Teller, spürte aber immer noch die Blicke der anderen auf meinen Fingern, auf meinem Gesicht, auf meinem Hinterkopf. Die Chinesen. Sie haben schwarzes Haar, platte Nasen und Schlitzaugen. Sie kommen hierhin, essen Schnitzel und schwängern das ganze Café, das morgendlich nach frisch gebackenen Brötchen und Kaffee geduftet hat, mit dem Gestank von Frittenfett. Was hast du? Fragte mein Vater. Mo Ye, nichts, sagte ich. Als wir unser Restaurant betraten, war ich richtig froh, hier zu sein. Hier wunderte sich niemand über uns. Wir passten zu der Einrichtung. Das Restaurant kam mir auf einmal vor wie eine Theaterbühne. Nur wenn ich den Mund aufmachte, schauten manche Gäste irritiert. Akzentfreies Deutsch passte nicht zu meinem Erscheinungsbild. Und wenn ich mich besser auf die Rolle vorbereitet hätte, hätte ich auch die falsche Aussprache gelernt. Ich würde mir mit einem Seidenfächer Luft zu fächern und schüchtern lächeln. Zu dieser Schnitzelszene fällt mir so ein, ich werde sehr oft gefragt, was typisch deutsch und was typisch chinesisch ist. Und das ist natürlich sehr schwer zu beantworten, ohne in Klischees zu verfallen. Natürlich kann man nicht sagen, alle Chinesen sind so und so und alle Deutschen so. Aber was ich sagen kann jetzt, ohne klischeehaft zu sein, ist, glaube ich, wirklich, dass Chinesen andere Essensgewohnheiten haben. Man isst also morgens schon deftig, was man hier jedenfalls in den 90er Jahren nicht so kannte in Deutschland. Ich habe oft gehört, wenn ich morgens schon was Frittiertes rieche, dann wird mir schlecht und morgens darf es nur nach Kaffee und Brötchen duften. Und das Zweite ist, dass sie einfach auch andere Tischmanieren haben. Das kann man auch so sagen, ohne klischeehaft zu sein. Ich war mal in Südchina und auch in Hongkong und der Bekannte von meiner Mutter, wir waren in einem Restaurant, der spuckte einfach seine Knochen auf den Teppich und das war da völlig normal und auch Schmatzen und so. Ich denke mir nicht, dass es schlechter oder besser ist, sondern einfach anders. Und es hat mich dann, als ich Kind war, doch sehr viel Mühe gekostet, jetzt bei deutschen Freunden zu essen, wo mir gesagt wurde, ich soll nicht schmatzen, ich soll gerade sitzen, die Ellenbogen nicht auf den Tisch legen und wenn was übrig geblieben ist, fein säuberlich alles auf den Haufen, auf den Teller zusammenkehren. Und wenn ich satt bin, also wenn ich das gefragt werde, ob ich satt bin, soll ich nicht sagen, ich bin voll, sondern ich bin gesättigt. Und also ich war dann immer sehr, sehr angespannt beim Essen. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass Minnie sich dann wohlfühlt, als sie wieder im China-Restaurant ist, weil man da erwartet man halt, Chinesen zu sehen. Und es ist ja auch die Rede davon, dass es wie eine Theaterbühne ist. Sie alle waren wahrscheinlich schon mal im China-Restaurant gewesen und wo alles sehr auf Chinesisch gemacht ist, so mit Buddha-Statuen und meistens in Rot gehalten. Und das, was Herr Schön sagte, ist dann wirklich so, dass das Essen sehr auf Deutsch oder Österreichisch gemacht ist. Also auch selbst das Essen ist im Grunde so ein bisschen Theater und nicht wirklich authentisch chinesisch, wie man es in China kennt. Genau, zum Restaurant noch. Meine Eltern haben früher auch ein Restaurant betrieben, über 10 Jahre lang. Und nach dem Schreiben wurde mir bewusst, dass das jeder schon mal in einem China-Restaurant gewesen ist, dass es überall diese China-Restaurants gibt, aber man sehr wenig trotzdem davon weiß. Man geht rein, geht essen, aber man kommt wirklich nicht wirklich mit den Leuten in Kontakt. Und jetzt in so einem Roman erfährt man auch mehr über die Hintergründe, wie die Angestellten leben, wie hart es eigentlich ist, so in der Gastronomie zu arbeiten. So. Was ich ganz vergessen habe, ist, eigentlich lese ich vor der ersten Szene immer das Zitat vor, was ich vor jedem Roman gestellt habe. Das möchte ich jetzt nachholen, weil das für mich wichtig ist, weil dieses Zitat immer so das Motto der Geschichte wiedergibt. Und vor den anderen zwei Romanen hatte ich ein Kafka-Zitat vorangestellt, das passte hier nicht. Und hier hatte ich etwas anderes gewählt. Das Zitat lautet: Nie möchten wir der Mensch sein, der wir sind. Und dieser Satz stammt von Pema Chödrön aus ihrem Buch Beginne, wo du bist. Pema Chödrön ist eine sehr bekannte amerikanische Buddhistin. Ich selber bin keine Buddhistin, aber ich habe mich eine Zeit lang mit dem Buddhismus beschäftigt. Und ich denke, diese Aussage trifft auf Minnie zu, weil sie sich immer wünscht, jemand anderes zu sein. Und ich denke, das trifft auch auf sehr viele andere Menschen zu, die sich immer wünschen, vielleicht schöner zu sein oder reicher oder andere Eltern zu haben. Und im Buddhismus geht es darum, das fand ich sehr interessant, sich ehrlich gegenüberzustehen, sich ehrlich zu betrachten und vollkommen da zu sein im Hier und Jetzt, weil wenn man sich immer fortwünscht, dann ist man nie richtig anwesend. Das hört sich einfach an, ist aber sehr schwierig. Ja, in der zweiten Szene, die ich jetzt lese, da hat der Vater einen Rückfall von seinem Herzinfarkt sozusagen und er befindet sich wieder im Krankenhaus. Minnie muss die ganze Zeit wieder im Restaurant arbeiten. Das gefällt ihr natürlich überhaupt nicht. Kann man sich auch vorstellen, dass eine 16-Jährige lieber mit ihren Freundinnen herumhängt, als bis Mitternacht zu kellnern. Und sie findet das besonders schlimm jetzt, weil Onkel Wu ständig um sie herumwuselt und sie tadelt. Und das geht ihr besonders auf die Nerven, da sind wir gerade im Restaurant. Die Gäste kamen mir wie Roboter vor, die extra herbestellt wurden, damit ich etwas zu tun hatte. Ich schrieb die Bestellung auf, ohne die Nummern wirklich zu sehen. Ich brachte das Essen an die Tische, ohne zu wissen, was ich dahin trug. Ich sagte reflexartig, bitteschön und guten Appetit. Alles lief irgendwie an mir vorbei. Das Erste, was ich an diesem Abend wirklich wahrnahm, war der kleine Hirsch zwischen den Weinflaschen. Ich fragte mich, was ein Hirsch in einem China-Restaurant zu suchen hatte. Ein Hirsch war etwas typisch Deutsches. Mir war so, als hätte er sich einfach verirrt. Ich ging hinter die Theke und griff in mir. Ah, das Vier nicht ähnlich Tier. Onkel Wu muss es gelungen sein, unbemerkt die Küche zu verlassen. Ich schaute ihn ratlos an. Das Vier nicht ähnlich Tier, wiederholte Onkel Wu und auch nochmal auf Englisch. Four not alike. Als läge es nur am Chinesisch, dass ich ihn nicht verstand. Wenigstens schrie er dabei nicht, als sei ich taub. Kennst du das denn nicht? Fragte Onkel Wu. Es gleicht vier Tieren nicht, deswegen heißt es so. Onkel Wu hatte aber auch immer eine Art, so mit mir zu sprechen, dass ich mich nicht wohlfühlte. Ich ging an ihm vorbei, stellte mich vor die Theke und setzte das Vier-nicht-ähnlich-Tier neben dem Topf mit Räucherstäbchen ab. Es sieht vier Tieren nicht ähnlich, wiederholte Onkel Wu. Es gleicht keinem Esel, keinem Kamel, keiner Kuh, keinem Luck. Was ist ein Luck? Fragte ich ihn. Dieses Tier mit den Hörnern. Onkel Wu hob seine Arme, richtete seine Hände auf dem Kopf auf und wackelte damit. Ich ahnte, dass Onkel Wu Hirsch meinte, obwohl er gerade mehr wie ein Hase aussah. Aber das ist ein Luck, sagte ich. Das stimmt nicht, sagte Onkel Wu. Es sieht nur so ähnlich aus. Aber dann ist es ihm doch ähnlich und nicht nicht ähnlich. Es heißt nun mal so, sagte Onkel Wu schulterzuckend. Ich dachte, und einer Schlange und einem Bären sieht es erst recht nicht ähnlich. Eigentlich ähnelt es den meisten Tieren nicht, außer einem Hirsch. Die Wanduhr zeigte 11 an. Bestimmt kam kein Gast mehr. Dein Vater, fing Onkel Wu wieder an, dein Vater. Können wir ihn so spät noch im Krankenhaus besuchen? Ich weiß nicht, sagte ich. In dem Moment kamen zwei Spätgäste rein und ich ließ Onkel Wu stehen. In der Aufregung hatten wir im Krankenhaus vergessen, den Restaurantschlüssel mitzunehmen. Mein Vater kam immer als Erster und ging als Letzter. Niemand anderes hatte einen Schlüssel. Ich musste im Restaurant bleiben, damit es nicht die ganze Nacht lang unbewacht war. Also hatte ich Onkel Wu nach Hause gebracht und noch eine Tasche für meinen Vater gepackt. Ich rufe dich morgen früh an, sagte ich und gab ihm zur Sicherheit noch die Nummer vom Restaurant. Kurz hatte ich gehofft, dass Onkel Wu sich bereit erklärte, aufs Restaurant zu schauen. Aber er sagte nur, niemand muss aufs Restaurant schauen. Also ging ich zurück. Es war windig und so düster, als durchdringe das Laternenlicht die Welt nicht wie sonst, als sei die Dunkelheit zu dicht. Das Restaurant war jetzt nicht nur von außen gesehen dunkel. Vor der Glastür überkam ich das Gefühl, der Raum würde mich verschlucken, wenn ich hineinging. Ich zog die Tür auf und hätte Licht anmachen können. Es hätte die Dunkelheit sofort vertrieben. So hätte man aber von außen gesehen, dass ich versuchte, Wache zu halten. Ich öffnete die Tür zur Terrasse. Die Aa war ganz schwarz. Das Wasser war gestiegen und floss viel zu schnell. Obwohl ich nichts lieber tun wollte, als mich vom Wasser abzuwenden, starrte ich weiter hinunter. Es gab nichts anderes als das Rauschen der Aa. Selbst ein Auto hätte jetzt tröstlich geklungen. Es hätte gesagt, sieh an, es gibt noch andere Menschen. Sie fahren ganz nah an dir vorbei. Ineinander verfangene Äste trieben unten vorbei. Sie sahen so ähnlich aus wie das Geweih von dem Vier-nicht-ähnlich-Tier. Es war schon komisch, irgendein Tier als Tier zu bezeichnen. Ich hatte mich immer gewundert, dass Murmeltiere keinen anderen Namen hatten. Murmeltiere konnten auch gut pfeifen, aber bei ihren Namen dachte man immer nur an Schlafen. Bei Chinesen war es ähnlich. Man war nur eine Chinesin, nichts anderes. Das Vier-nicht-ähnlich-Tier hingegen war nicht nach dem benannt, was es war, sondern nach dem, was es nicht war. Vielleicht war das aber doch nicht so komisch, denn was man nicht war, das wusste man ganz sicher. Aber was man war, das wusste man nie so genau. Mir wurde ständig gesagt, sieh dich doch mal an, du bist keine Deutsche. Und für Onkel Wu war ich keine richtige Chinesin. Ich ähnelte äußerlich keinem Deutschen und innerlich keinem Chinesen. Es gab nur eins, was ich über mich wusste. Ich war der vielen nicht ähnlich Mensch. Dieses Vier-nicht-ähnlich-Tier, das gibt es wirklich im Chinesischen als Fabelwesen, das habe ich jetzt nicht erfunden. Ich habe das von einer chinesischen Freundin mal gehört und als sie mir davon erzählte, wusste ich sofort, dass ich das irgendwann mal in einer Geschichte verarbeiten müsste, weil ich davon so fasziniert war. Und als ich da im Nachhinein auch drüber nachgedacht habe, dachte ich, das ist eigentlich gar nicht so seltsam. Und es ist wirklich so, dass man immer vieles ausschließen kann. Das ist viel einfacher, als irgendwas wirklich positiv einzuschließen. Man weiß ja auch zum Beispiel oft, was man unbedingt nicht möchte, aber es ist schwieriger zu sagen, was man eigentlich möchte. Und ich habe ja auch Philosophie studiert, da gibt es auch so ein Prinzip, das heißt falsifizieren, dass man eigentlich gar nicht sich den Wesen so annähern kann, indem man sagt, was es ist, sondern dass man eigentlich nur sicher vieles ausschließen kann. An dieser Stelle hat man ja erkannt, dass es auch um Identität geht, die Suche nach sich selbst. Und dazu muss ich sagen, bei meinem ersten Roman gab es eine Rezension, da hieß es, es sei eine Selbstfindungsodyssee. Und bei meinem zweiten Roman war es im Grunde auch so. Und jetzt bei meinem dritten Roman, Im Jahr des Affen, das ist auch eine Selbstfindungsodyssee. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht und bin zu der Erkenntnis, jedenfalls für mich gekommen, dass eigentlich alle längeren Geschichten, also Kurzgeschichten nicht, aber alle längeren Geschichten im Grunde schon Selbstfindungsgeschichten sind. Also egal, ob Krimi oder Liebesgeschichte, unterm Strich steht eigentlich immer die Frage, wer bin ich eigentlich? Und dann habe ich mich weiter gefragt, warum muss man sich eigentlich selbst suchen und sich selbst finden? Die Frage gebe ich erstmal an Sie weiter. Sie können mich nach der Lesung ansprechen, wenn Ihnen was dazu einfällt oder falls Sie auch Fragen an mich haben oder mir etwas mitteilen möchten. Heute ist leider die Zeit zu kurz, um jetzt hier auf der Bühne ein Gespräch mit Ihnen zu haben. Aber für mich als Autorin ist das natürlich besonders schön, von Zuhörern bestimmte Meinungen zu hören oder Fragen zu hören. Also ich bin nach der Lesung noch hier und sprechen Sie mich sehr gerne an. Im Deutschen gibt es ein Sprichwort, das finde ich sehr gut und trifft auch auf mich zu. Ich beiße nicht. Gut, Ich habe ja schon erzählt, dass Minnie jetzt 16 ist, aber sie ist in sehr jungen Jahren als Boat People mit ihrem Vater aus Vietnam geflüchtet. Und weil sie da 3 Jahre alt gewesen ist, hat sie selbst keine Erinnerungen mehr daran. Und im Laufe der Geschichte erfährt sie aber, dass der Koch auf demselben Boot gewesen ist wie Minnie und ihr Vater. Und der ist älter als sie, der war damals schon 16 während der Flucht. Und weil sie selber keine Erinnerung mehr hat, erzählt er ihr jetzt, wie es gewesen ist. Und vielleicht ist das für sie auch interessant. Man sieht ja heutzutage immer im Fernsehen diese Bilder mit den Flüchtlingen auf dem Boot. Und vielleicht ist es für sie interessant, mal das aus der Innenperspektive zu hören. Das, was ich dir gesagt habe, meinte Bao auf einmal, erzählst du nicht weiter. Er schnaufte aus. Auf dem Schiff, da habe ich dir auch Dinge erzählt, aber nur, weil ich sonst niemanden hatte. Wie war ich früher, fragte ich ihn. Du hast immer nur gekotzt, aber wir haben alle gekotzt. Nur der Kapitän und seine 3 Helfer konnten essen. Es gab ein Herd oben auf dem Schiff, aber so einen großen Topf hätten wir nicht gebraucht für die paar Esser. Ich war innen schon ganz ausgetrocknet, obwohl ich versucht habe, viel zu trinken. Jedes Mal kam es aber doppelt wieder heraus. Dann erreichten wir endlich Singapur. Thailand, sagte ich. Wir kamen zuerst in Singapur an, sagte Bao gereizt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich gefreut habe. Es waren nur wenige Tage auf dem Meer gewesen, aber die waren so lang wie Monate, besonders die letzte Nacht. Es ruckelte und schwankte so stark, dass wir manchmal schon fast auf der Seite lagen. Ich wollte beten, aber ich wusste nicht zu wem. Also betete ich zu meiner Mutter, als sei sie meine Schutzgöttin. Der Sturm hörte zum Glück am Morgen auf. Länger hätte das Schiff bestimmt nicht durchgehalten. Als wir Singapur sahen, dachten wir natürlich, wir seien gerettet. Aber wir wurden festgenommen und ausgefragt. Man sagte uns, wir dürften nicht bleiben. Sie haben das Schiff vollgetankt und uns Essen und Wasser auf das Schiff gebracht, aber nicht als Geschenk. Wir mussten alles bezahlen. Ich hatte kein Geld mehr, man hatte mich beklaut, aber das ist eine andere Geschichte. Als wir zurück zum Strand gebracht wurden, taten sich einige Männer von unserem Schiff zusammen und versuchten, die Singapurer doch noch umzustimmen. Sie sollten wenigstens die Kinder hier an Land gehen lassen. Dein Vater wurde besonders wütend. Er brüllte so laut, wie ich noch nie einen Menschen habe brüllen hören. Er schrie, das Boot würde keinen zweiten Sturm aushalten. Sie seien Barbaren, dass sie sogar die kleinen Kinder in den sicheren Tod schickten. Aber die Singapurer ließen nicht mit sich reden. Wir mussten alle wieder auf das Schiff. Bewacher mit Gewehren begleiteten uns, damit wir keinen Ärger machten. Ein Mechaniker kam mit auf unser Boot. Er schaute sich unseren Motor an, ob alles funktionierte. Die Singapurer wollten nur nicht, dass die anderen Staaten später auf sie zeigen und sagen, eigentlich habt ihr die Flüchtlinge getötet. Sie befestigten an unserem Schiff eine Leine, stiegen zusammen mit dem Mechaniker wieder herunter und schleppten uns mit einem kleineren Schiff zurück auf das Meer. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir durch den Kopf ging, als sie uns vom Land wegzogen. Es war so, als zögen sie uns langsam dem Tod entgegen. Als wir kein Land mehr sahen, schnitten sie das Seil durch und während sie ihre Arme erst in die eine, dann in die andere Richtung ausstreckten, riefen sie uns vom anderen Boot aus zu, da geht's nach Thailand und dort nach Malaysia. Dann fuhren sie weg. Ich sah ihn hinterher und fühlte mich so verlassen, dass ich weinen musste. Alle auf dem Schiff haben geweint. Du hast das nicht verstanden und du hast deinen Vater gefragt, wieso alle so traurig sind. Er hat nicht geantwortet. Deine Worte waren auch die letzten, die ich an dem Tag hörte, denn danach sprach niemand mehr, selbst die Kinder quengelten nicht. Alle waren stumm und bewegten sich, als seien sie nur noch Schiffsgeister. Als wir von Vietnam wegfuhren, waren wir noch voller Hoffnung gewesen, auf amerikanische Schiffe zu treffen. Aber jetzt wussten wir, es gab keine. zu dieser Szene muss ich sagen, also das, was ich gerade vorgelesen habe, das habe ich bei meinen Eltern recherchiert, weil ich während der Flucht auch sehr klein gewesen bin und keine bewussten Erinnerungen mehr an die Flucht habe. Und diese Szene jetzt, die ist auch eins zu eins so passiert. Wir sind zuerst in Singapur angekommen und alle dachten wirklich, man ist gerettet. Und da wurden wir dann aber später dann wirklich mit einem anderen Boot wieder aufs Meer hinaus gezogen. Und also inhaltlich ist alles eins zu eins passend. Nur von der Atmosphäre her und von ihren Emotionen haben meine Eltern mir nichts erzählt. Also die haben mir nur gesagt, was vorgefallen ist, wie es abgelaufen ist. Und wenn ich gefragt habe, wie habt ihr euch dabei gefühlt, kam dann gar nichts. Also während des Erzählens haben sich zwar sehr aufgeregt haben sich sehr aufgeregt und gebrüllt oder manchmal auch gekichert, mein Vater jedenfalls, aber sie haben wirklich nie erzählt, wie sie sich dabei gefühlt haben. Und diese Gefühle musste ich dann selber ausfüllen, so mit meiner eigenen Fantasie, dass ich mir wirklich vorstellen musste, wie geht's Leuten, die jetzt so eine Sturmnacht hinter sich hatten und denken, sie seien gerettet und werden dann wieder hinaufgezogen aus dem Meer. Und ich hoffe, ich habe das irgendwie dann doch relativ realistisch geschildert. Und es gibt noch so mehrere Szenen im Buch, wofür ich bei meinen Eltern recherchieren musste. Das war auch der erste Roman, wo ich das machen musste. Also die ersten beiden anderen Romane, die sind sozusagen aus mir rausgeflossen. Und wenn ich in Interviews gefragt wurde, warum ich schreibe, habe ich immer gesagt, weil mir das Schreiben Spaß macht. Es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht, als Geschichten zu schreiben. Und bei diesem dritten Roman habe ich gemerkt, dass es aber nicht immer so ist, weil es war für mich so eine einzige Quälerei, diese Geschichte zu schreiben. Und ich musste mich dann immer wieder ransetzen und habe oft abgebrochen und war mir sehr oft sicher, dass ich diesen Roman nicht weiterschreiben würde. Ja, unter anderem auch, weil ich bei meinen Eltern immer recherchieren musste und da alles, was seit Jahrzehnten brach lag vom Krieg und von der Flucht, alles wieder aufgewühlt habe. Und da kocht natürlich alles wieder hoch und wird alles wieder lebendig. Vielleicht kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man immer hier in Sicherheit aufgewachsen ist, was das bedeutet, solche Emotionen zu haben, mit Todesangst und so weiter. Aber ich bin dann sehr froh, dass ich diesen Roman doch beenden konnte. So. Jetzt die letzte Szene, die ich lese, da erzählt wieder Bao, der Koch. Und zum Verständnis, Bao ist als 16-Jähriger alleine geflohen, ohne Eltern, ohne seine Mutter. Damals war das oft so, dass man mit Gold bezahlen musste, weil das Geld nichts wert war. Und da wurden dann einzelne Kinder dann auf die Flucht geschickt und die sollten die Eltern nachher nachholen. Und das hat Bao aber in 13 Jahren nicht geschafft, die Mutter nachzuholen. Und er erzählt jetzt, wie es anfangs in Deutschland gewesen war. Die Zeit war eigentlich 70er, 80er Jahre, von denen Bao erzählt. Und in diesen Jahren bin ich auch in Deutschland aufgewachsen. Und ich muss sagen, dass damals alles noch nicht so multikulturell wie jetzt gewesen war. Also man war schon so eine Art Marsmensch. Man wurde schon so komisch angeguckt, immer auf der Straße, ist sehr aufgefallen. Das hat sich aber mittlerweile geändert. »Hast du die Zigaretten mit?«, fragte ich. Bao legte einen Gang zu. Bis wir auf die Mindener Straße kamen, sagte keiner von uns beiden mehr ein Wort. »Stimmt das mit meinem Vater?«, fragte ich. Bao ging noch schneller. Ich kam nicht mehr mit und griff von hinten in sein T-Shirt. Er drehte sich um und wehrte mich mit einem Arm ab. »Greif nicht immer so in meine Kleidung«, motzte er. »Wo ist deine Mutter?
Hast du sie rübergeholt? Mo, nein, schrie Bao mich an, so dass andere Fußgänger sich nach uns umdrehten. Sie ist noch in Vietnam, verstanden? Ich habe kein Geld, ich habe keine Wohnung, man kann nicht einfach Verwandte rüberholen. Ich rauche, ich bin ein Verschwender, ich habe nichts gelernt. Ich wünschte mir jetzt, in der Küche zu stehen, statt an der Mindener Straße. Sogar die Autofahrer fuhren langsamer, um zu schauen. Bao ging mit so einer Wucht weiter, dass man das Aufstampfen seiner Schritte hörte. Sie ist noch in Vietnam, rief ich ihm hinterher. Er stoppte und drehte sich um. Ich arbeite zu wenig, ich habe keinen Schulabschluss geschafft. Er ging weiter und es gelang mir, neben ihm herzugehen, indem ich größere Schritte machte. Irgendwann wurde er langsamer und sagte, ich bin zu müde, um nach der Arbeit noch zu lernen. Ich kann nur noch Filme gucken. Aus Bao schien es immer weiter rauszusprudeln, wenn er erstmal angefangen hatte. Ich habe es in 13 Jahren nicht geschafft, sie rüberzuholen. Sie schreibt mir Briefe, dass alle anderen ihre Eltern schon nachgeholt hätten. Sie schreibt, dass ich nicht hart genug arbeite. Immer macht sie mir Vorwürfe. Ich bin faul, ich bin dumm, ich bin nutzlos. Ich fragte mich, was würde mit mir passieren, wenn ich einfach so in eine neue Welt käme, nur auf mich allein gestellt? Als du angekommen bist, wie war es? Ohne mich anzuschauen, sagte er genervt, du bist schließlich zusammen mit mir angekommen. Aber ich konnte mich doch an nichts mehr erinnern. Schon bei der Landung, sprach Bao, hatte ich Angst. Alles war weiß, überall lag Schnee. Wieso hatte man Angst vor Schnee? Ich hatte auf dem Flug geschlafen und wachte erst kurz vor der Landung auf. Alles war weiß wie in einer Geisterlandschaft. Ich hatte Sandalen aus Plastik an. Wir stiegen aus. Es wurde plötzlich so kalt. Wir gingen durch einen Schlauch, dann lange Gänge entlang. Mir kam es vor, als gingen wir über in eine andere Welt. Schließlich gelangten wir in die große Halle des Flughafens. Es war Februar, das Jahr der Schlange war vorbei. Das Jahr des Pferdes hatte gerade angefangen. Und das eine Jahr im Flüchtlingslager in Thailand, das war nicht seltsam gewesen. Als Errite Bao meine Gedanken, sagte er, in Thailand war fast alles wie in Vietnam, die Wärme, das Meer, die Menschen. Er legte noch mal einen Schritt zu. Meine Füße waren durchgefroren, als wir in der großen Halle standen. Ein Politiker gab uns allen die Hand. Eine Menge Reporter mit Fotoapparaten und Fernsehkameras waren da. Der Politiker stellte sich neben uns und redete viel. Wir verstanden kein Wort. Warte, rief ich und hetzte hinterher, um Schritt zu halten. Haben sie dir nichts zum Anziehen gegeben? Später haben sie uns braune Decken gegeben, sagte Bao. Bao erzählte weiter. Schon den Namen der Deutschlehrerin konnte er sich nicht merken und auch nicht aussprechen. Sie hieß ungefähr Linneblöge, sagte Bao. Aber der Name war etwas anders, noch länger. Nachdem er verstand, dass er die Wörter nicht nur nach den verschiedenen Zeiten, sondern auch nach dem Geschlecht, nach Einzahl und Mehrzahl, nach Dativ und so weiter unterscheiden musste, gab er endgültig auf. Französisch sei ja schon viel komplizierter als das Chinesische. Aber wie jemand Deutsch lernen sollte, verstand er überhaupt nicht. Jede Nacht habe er leise in sein Kissen geweint und seine Mutter vermisst. Die Leute starrten mich auf der Straße an und die Kinder beschimpften mich. Ich verstand nicht, was sie sagten. Ich verstand auch nicht, wieso sie das taten. Sie kannten mich nicht und trotzdem sah ich den Hass in ihren Augen. Manchmal wollte ich mir eine Tüte aufsetzen. Bao ging langsam und sah mich an. Er drehte nicht nur den Kopf, sondern fast seinen ganzen Körper in meine Richtung. Du kennst das auch, aber du konntest dich von deinem Vater trösten lassen. Als Kind hatte ich meinen Vater gefragt, wieso wir Chinesen schwarze Haare haben. Andere Kinder hätten gesagt, schwarz sei der Teufel. Mein Vater sagte, schwarze Haare seien schön, aber ich wollte lieber blonde Haare haben. Meinem Vater nach sollte ich auf alles Chinesische stolz sein, aber ich wusste nicht, was er damit meinte. Auf den Kindergeburtstagen der anderen gab es immer Kuchen und Kartoffelsalat. Als ich feierte, gab es Hühnersalat mit Fischsoße und gebratene Nudeln mit Garnelen. Mein Vater sagte, das hätte nicht jeder, darauf sollte ich stolz sein. An Geburtstagen müsste man Nudeln essen, weil Nudeln lang seien. Sie sollten mir ein langes Leben bescheren. Auch Kinder würden Nudeln und Huhn mögen. Als meine Freundinnen aber kamen, glotzten sie nur blöd. Sie mochten weder die gebratenen Nudeln mit den teuren Garnelen, Würmer, noch den Hühnersalat mit der vietnamesischen Fischsoße Nuoc Nam. Ih, das stinkt. Ein Mädchen schrie Ih und die anderen schrien es nach. Sie gefielen sich so sehr darin, ständig Ih zu schreien, dass sie gar nicht mehr damit aufhörten. Es kam mir vor, als hätte ich ihnen eine fette Spinne vorgesetzt. Ich schämte mich so sehr, dass ich nur noch stumm dasaß und hoffte, dass alles bald vorbei war. Als ich später meinem Vater vorwarf, meine Freundin hätten die Garnelen und die Fischsoße ekelig gefunden, meinte er, dann würde er das nächste Mal halt Hühnerfüße in Essigsoße machen. Danke.